Tja, könnte man auch drüber schreiben, gemeinsam sind wir stark oder so. Hä? Hat er echt cool gemacht, muss ich schon sagen. An solchen Spielen habe ich immer meinen Spaß, besonders beim Zugucken. Ja, der Christian hat es schon gesagt. Die Initialen unseres heutigen Themas. E, ein Egoist. Nochmal ein E, nochmal ein Egoist. Und dazwischen ein H, der Herr. Ich weiß, das klingt nicht gerade romantisch, besonders nicht für so einen besonderen Gottesdienst für Ehepaare. Aber ich glaube, es ist realistisch. Ich glaube sogar, es ist echt. Und da sind wir im Grunde genommen schon bei der größten Herausforderung für jede Ehe. Ich-Bezogenheit. Ich sage du und meine ich. Du, ich liebe dich. Das sage ich. Aber was meine ich? Könnte es sein, dass ich meine kommen und erfüll du mir meine Bedürfnisse? Natürlich würden wir das nie so sagen, so unromantisch. Aber Hand aufs Herz, meinen wir es nicht viel öfters so, genauso? Jeder möchte haben. Normal verständlich. Aber wer? Wer ist bereit zu geben? Einfach so, ohne was dafür zu bekommen. Da kann ich nur sagen, wohl dem Paar, das einen Dritten im Bund hat. Und da sind wir genau bei dem Thema von heute Morgen. Aus christlicher Sicht ist die Ehe kein Vertrag, sondern ein Bund. Ein Vertrag basiert auf Leistung. Das erbringe ich und das erbringst du. Und wenn wer den Vertrag bricht, ganz einfach, der ist raus. De facto versteht man heute oft die Ehe genau so. Ich habe das auch erst gelesen, aber den Begriff fand ich total cool. Konsumbeziehung. Ja, also da muss man was erbringen. Mit anderen Worten, was habe ich von dir? Und letztlich geht es dann doch um die Bedürfnisse mehr als um die Beziehung. Und das ist der Knackpunkt. Nun, meine Frau und ich, wir haben nicht nur vor dem Standesamt mal einen Vertrag unterschrieben, wir haben auch, wie die wahrscheinlich meisten von uns hier, mal einen Bund geschlossen. Bei uns war das in der Kirche. Ein Bund vor Gott und ein Bund mit Gott. Sonja und ich, so heißt meine Liebe, meine Liebste, übrigens, ich habe sie schon so genannt, bevor ich sie kannte. Das heißt, ich hatte eine Freundin und das war die Sonne und meine Sonja. Und war echt cool, weil ich dann manchmal so sagte, heute schmolz es schon wieder mit mir, lässt sich gar nicht blicken. Und die Leute dachten, naja, was hat denn der schon wieder? Und dann fragte ich sie damals, wie heißt du denn eigentlich? Sonja, ich dachte, ich höre nicht richtig. Tja, also meine Sonja und ich, wir haben Gott von Anfang an um seine Hilfe und um seinen Segen gebeten, weil wir nämlich geahnt haben, dass auch wir, nicht nur geahnt, wir wussten es ja, auch wir Egoisten sind. Das heißt, dass auch wir wussten, dass wir haben mehr ehefeindliches Potenzial in uns, als dass wir damit fertig werden könnten. Und doch, weil wir das eben ernst gemeint haben mit diesem Versprechen, in guten und schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet, wussten wir brauchen einen Dritten im Bund. Das wird nun bald 31 Jahre und letztlich staunen wir selber, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das Schöne daran ist, mittlerweile können wir schon so ein bisschen zurückblicken und ich frage einfach mal, was ist aus diesem Bund geworden? Nun, ich würde es mal so sagen, seit 31 Jahren haben meine Frau und ich schon so manches Abenteuer erlebt. Schöne, spannende und schreckliche. 5 Mädels wurden uns geboren. Das heißt, ich habe mal so ein bisschen gerechnet, circa 3652 Nächte, also so ungefähr 10 Jahre, waren mehr oder weniger unterbrochen. War eine harte Zeit. Wir hatten zum Schluss Zwillinge und nach 3 Monaten war meine Frau so platt beim Stillen, dass wir gesagt haben, okay, ich nehme die eine und du die andere. Und es war schon interessant. Ich habe nämlich die andere nie gehört, wenn sie schrie. Ich habe immer nur mein Baby gehört. Ja? So platt waren wir. Tja, und dann waren da noch 10 turbulente Teenagerjahre. Die haben wir auch, Gott sei Dank, mit Gottes Hilfe überstanden. Und ich gestehe schon, ich war manchmal echt froh, dass ich so ein Arbeitszimmer außerhalb der Wohnung habe, wo ich dann manchmal mich heldenhaft zurückgezogen habe. Sonja und ich, Wir haben gelacht und geweint in diesen 31 Jahren. Wir haben gefeiert und gearbeitet. Wir haben uns manchen Frust zugefügt und gegenseitig irritiert, aber auch fasziniert und entzückt. Neulich las ich in diesem Buch, wo ich diesen Begriff Konsumbeziehung herhabe, Timothy Keller. Er hat ein Ehebuch geschrieben, das heißt ganz einfach Ehe. Er bringt es auf den Punkt, wie die Bibel Ehe schildert. Und ich muss sagen, so sehe ich es auch. Die Ehe ist das Schmerzlichste und das Wunderbarste, das es auf dieser Erde gibt. Die Ehe ist vieles, sagt Timothy Keller. Und ich schließe mich dem voll an. Aber eines ist sie nicht. Sentimentale Romantik. Ehe ist wunderbar, aber harte Arbeit. Ehe ist glühende Freude und gibt auch Kraft. Und manchmal ist genau das Gegenteil. Ich bin sowas von ausgesaugt. Da ist viel Blut, viel Schweiß und viel Tränen. Da können demütige Niederlagen und auch anstrengende Siege sein. Timothy Keller sagt, ich kenne keine Ehe, die mehr als ein paar Wochen alt ist und die man als wahr gewordenes Märchen bezeichnen könnte. Soweit also Keller. Wenn die Ehe gegen die Wand fährt, dann hat das vor allem mit diesen zwei Es zu tun, mit den egoistischen Herzen. Das heißt, letztlich sind wir eigentlich gar nicht wirklich fähig, dauerhaft einen Menschen selbstlos zu lieben, zu ertragen, zu unterstützen. Ich würde es so sagen, das Schönste in unserer Ehe, also in meiner, ist, dass da nicht nur zwei Egoisten geheiratet haben, sondern das Schönste in meiner Ehe ist, dass wir beide einen Herrn haben, von dem wir fest überzeugt sind, dass der uns mehr liebt, als wir uns gegenseitig lieben können. Er ist unsere Mitte, unser Halt, unser Ruhepol mitten im Stress. Er ist unser Schlichter, unser Schiedsrichter und unser Versöhner. Und er, unser Herr, hat auch einen Namen, Jesus, Jesus Christus. Heute Morgen las ich, lese jeden Morgen so ein kleines Heftchen, habe ich von jemand geschenkt gekriegt, heißt Morgengruß. Da stand drin und habe gedacht, das passt für heute. Was Jesus uns gibt, bekommen wir nirgends sonst und von keinem anderen. Noch nicht mal vom geliebten Ehepartner. Ist mir wichtig, das hier zu sagen, weil wir manchmal Dinge von uns erwarten, die sind göttlich und wir sind nur Menschen. Umso mehr ist es mir wichtig, auf diesen Herrn immer wieder zu hören. Dieser Herr Jesus hat eine Menge zu sagen. Ich lese euch mal zwei Verse aus Kolosser 3, Vers 13 bis 14. Da heißt es, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich möchte euch aus diesem Wort gerne drei Tipps weitergeben. Drei Tipps, wie Ehen gestärkt werden können. Drei Verben. Früher in der Grundschule haben wir Tu-Wörter gesagt. Kann mir jemand am besten merken. Also drei Worte, die wir als Ehepaare tun können, die wir als Ehepaare erbitten können von dem geheimnisvollen Dritten in unserem Bund, weil wir wahrscheinlich überfordert sind mit diesen Dingen. Erstens, ertragen. Zweitens, vergeben und drittens, anziehen. Ertragen, vergeben, anziehen. Darüber möchte ich mit euch jetzt ein bisschen nachdenken. Und damit wir uns das ein bisschen besser merken können, braucht euch eigentlich nur die Anfangsbuchstaben EVH merken, also Eva. Eva ist sozusagen das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Eva, die erste Ehefrau der Welt, steht quasi Pate für diese drei Ehetipps. Erstens, ertragen. Je länger wir als Ehepaar uns kennen, stellt sich, glaube ich, eine Frage. Kann ich den anderen ertragen? Ich habe im letzten Jahr ein Ehepaar getraut, die haben gesagt, uns ist das Riechen ganz wichtig. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich erst mal gerochen. Fand ich auch interessant. Kann ich den anderen noch riechen? Ich meine die Schattenseiten, die Schwächen, die Macken, die Eigenarten. Oder wenn es soweit ist, verdrehen wir dann nur noch die Augen. Ehe heißt immer auch tragen, ertragen. Ein Auge zudrücken, so ist er halt. Ich da, oder? So ist sie halt. Nein, wir sind nicht perfekt. Wir haben eben unsere Eigenarten. Und wenn der andere uns die austreiben will, dann gibt es Probleme. Ganz sicher. Und das ist nicht nur bei uns Menschen so. Da ist Holz. So ein Holz hat so einen Ast, ja. So ein Holz hat nicht nur gerade Maserung. Wir waren jetzt in Leipzig, die Hirz, die Otz und ich. Und da gab es einen wunderbaren Vortrag von einem Mann, der Geigen baut. Und es war so faszinierend, von ihm zu hören, wie er das macht. Keine Angst, ich erzähle jetzt nicht zu viel. Ich will nur sagen, ich finde es total cool. Der spürt die Maserungen des Holzes. Der spürt also die Fasern. Und er sagt, ich arbeite mit den Faserungen. Das finde ich geheimnisvoll. Das heißt ertragen. Ich will den anderen nicht erziehen, verändern. Ich nehme ihn letztlich an. Wohl zweien, die sagen können, ich kann dich leiden. Wer das sagt, der hat, glaube ich, das Geheimnis der Ehe verstanden. Der eine trägt den anderen, ich könnte auch sagen, einer dient dem anderen. Ich selber kann mir das nicht geben, was ich von ihr brauche. Sie kann sich das auch nicht geben. Aber gegenseitig könnten wir es uns geben. Wenn ich von dem Gott erzähle, an den ich glaube, dann breite ich sehr gerne meine Hände aus und sage, ich glaube an den Gott, der mich leiden kann. Und das sind keine schönen Worte, der hat wirklich für mich gelitten. Ich glaube an Jesus. Was ist das für ein Gott der Liebe? Und ich kann dazu nur sagen, als Kind lieb dich Winnetou. Vielleicht nicht der Einzige. Ich fand das cool, dass da jemand wirklich sein Leben für jemand gegeben hat. Tja, mein Winnetou ist keine Märchenfigur. Mein Winnetou hat es wirklich gegeben und gibt es wirklich. Der kann mich leiden. Der hat alles. Der ist mein bester Freund und er ist mein Herr. Er hat sein Blut für mich gegeben. Neulich war ich beim Spenden irgendwo und wir kamen kurz ins Gespräch und die kriegte mit, dass ich fromm bin. Und dann sagte, was? Und dann machen Sie sowas? Sie dachte wohl, ich bin Zeuge Jehovas. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Mein Herr hat sein Blut für mich gegeben. Da kann ich das doch wohl ihr jetzt auch geben, oder? Ich wünsche dir, dass du dich tragen lässt. Denn so kannst du tragen. Den, der manchmal nicht so leicht zu ertragen ist, obwohl du ihn vielleicht liebst. Hoffentlich liebst. Das ist also der erste Schlüssel für eine christliche Ehe. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Was ist denn, wenn ich ihn nicht mehr ertragen kann? Was ist denn, wenn ich diesen Herrn in der Mitte da nicht wirklich kenne? Was dann? Ich möchte euch von David und Anne erzählen. Zum ersten Mal sind sie sich mit 15 begegnet. Mit 18 gingen sie dann schon gemeinsam aus. Und nach 17 Ehejahren war Anne so weit, dass sie sagte, ich kann dich nicht mehr ertragen. David begann zu trinken, um mit der Belastung seines Jobs überhaupt noch fertig zu werden. Er beschreibt es so, ich hatte nichts, was mir Halt gab. Die Ehe verschlechterte sich. Davids Launen waren immer unvorhersehbar und lösten immer Explosionen aus. Seine Gereiztheit war mehr als schwer zu ertragen. Natürlich konnte Anne damit nicht einfach so umgehen, sondern kritisierte ihn und das machte alles eben schlimmer. Er wehrte sich lautstark. David begann dann zu spotten und das wiederum richtete Anne zugrunde. Die beiden hatten überhaupt keine Achtung mehr voneinander. Beide fühlten sich völlig isoliert. David wurde in dieser Zeit eingeladen von einigen Leuten zu einem Alpha-Kurs. Das heißt, das ist so ein Kurs, wo man Gott kennenlernen kann. Und erstaunlicherweise ging er dahin. Damals war es gerade so, dass er sich um einen neuen Job bewarb. Und wegen seines Trinkproblems hatte er Angst, den Gesundheitstest nicht zu bestehen. An einem dieser Abenden vertraute er sich den Kursleitern an. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben einfach für ihn gebetet. An jedem Abend passierte was bei David. Er konnte es gar nicht richtig greifen. Aber irgendwie wollte er das wirklich, seine Zukunft in Gottes Hand legen und bat Gott um Hilfe. Den Gott, den er noch nicht kennt. Das war mutig. Er war nicht vorbereitet auf das, was anschließend passierte. Zur Mittagszeit am nächsten Tag verspürte er, und das überraschte ihn sehr, kein Bedürfnis zu trinken. Vorher hielt er es nie bis 11.30 Uhr aus. Und dann kippte er sich eben während des Mittagessens so ein paar Drinks ein, damit er den Tag noch übersteht. Er wusste gar nicht, was mit ihm los ist. Es war wirklich ein Wunder passiert, was nur selten passiert. Seine Abhängigkeit war verschwunden, ohne körperliche Nebenwirkung. David begann für Anne und für die Wiederherstellung seiner Ehe zu beten. Eigentlich war sie ja kaputt. Aber er hatte irgendwie Hoffnung. Anne war natürlich voll misstrauisch. Aber sie und die Kinder merkten, hey, was ist mit David los? Der verändert sich auf einmal. David schoss nicht mehr zurück, wenn Anne ihn kritisierte. Anne bemerkte, Mann, der bemüht sich ja echt um mich wieder. Anne wollte wissen, was ist das für ein Gott? Und sie nahm am nächsten Alpha-Kurs teil. Sie wollte verstehen, was ist da mit David passiert? Sie beobachtete, wie tiefgreifend das ihren Mann oder der Herr da, von dem er redete, ihren Mann veränderte. Und so fing Anne an, ihren Mann zu verstehen. Sie fing an, ihrem Mann neu zu vertrauen. Und sie fing auch an, Gott zu vertrauen. Und plötzlich kam etwas wieder, was verloren gegangen war. Liebe. Anne und David sagen, es kommt immer noch vor, dass wir uns ärgern und dass wir uns streiten. Aber eins kommt nicht mehr vor. Wir zerstören uns nicht mehr im Streit. Wir wollen nicht mehr gewinnen, den anderen fertig machen. Vielleicht nochmal O-Ton, ganz zum Schluss von David und von Anne. David sagt, bevor ich Christ wurde, war ich wie eine unkontrollierte Rakete. Jetzt bin ich in meinem Inneren stabil geworden. Ich habe einen Halt gefunden. Und Anne drückt es so aus, wenn einer von uns wütend ist, dann schlagen wir die Bibel auf und rücken Gott in den Mittelpunkt. Er füllt uns mit Liebe. Ich denke, an diesem Beispiel von Anne und von David wird es deutlich, wer einen Herrn hat, wer Jesus hat, wer ihn die Mitte sein lässt, wer jemand hat, der ihn trägt, der kann tragen. Noch ein Schlüssel, vergeben. Liebe, anderes deutsches Wort dafür, ist ganz einfach. Geben, geben, nie aufgeben. Dankeschön, Hines, dass du das so schön gemacht hast, dass man es mitlesen kann. Nie aufgeben, immer mal nachgeben, vor allem vergeben. In jeder Ehe gibt es irgendwas zu beklagen. Und der Gradmesser, wie gut es uns geht, ist das schon wieder. Denn in jeder Ehe kommt es schon wieder irgendwann mal wieder vor. Wie gehen wir damit um? Wir sind und bleiben fehlerhaft. Und deswegen ist es so wichtig, ich hatte neulich ein Gespräch mit irgendjemand und wir sprachen über tägliche Friedensverhandlungen. Und er sagte, boah, den Begriff nehme ich mit. Tägliche Friedensverhandlung. Der Punkt ist, die Klage muss raus. Wird die Klage nicht geklärt, wird sie nur vermieden, wird also es runtergeschluckt, dann wird es nur verstärkt. Ich habe dieser Tage ein sehr schönes Lesezeichen von jemandem bekommen, dem dieses Wort, was hier draufsteht, sehr viel wert ist. Es liegt mittlerweile in meiner Bibel und darauf steht, ich glaube, ich habe es jetzt nicht, ich lese es einfach mal, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Also das ist normal, auch in der Ehe, dass man mal zornig wird. Es ist normal, dass da Gefühle kommen, die ich will. Aber was jetzt? Zornig sein heißt noch nicht mal, man muss gleich schuldig sein. Ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr Schuld wäre, du kannst mich mal. Schuld heißt unversöhnlich bleiben. Lasst die Sonne doch nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ich möchte das also so aus eigener Verbindung und Erfahrung sagen. Was Sonja und mich letztlich verbindet, das sind nicht unsere 5 wunderbaren Töchter. Das ist wirklich dieses kleine Geheimnis, vergeben. Manfred Hausmann hat einen ganzen Roman darüber geschrieben. Das trägt den Titel Liebende leben von der Vergebung. Einer meiner Freunde und Kollegen, mit denen ich studiert habe, dessen Ehe ist nach 25 Jahren explodiert. Und als ich ihn dann mal fragte, was eigentlich genau passiert, da sagte er, du Willi, das ist ganz einfach. Wir haben aufgehört, einander zu vergeben. Ich habe ein schönes Sprichwort aus Jamaika kennengelernt. Bevor du heiratest, halte beide Augen offen. Und hinterher, oh bitte, drück eins zu. Jakob, bitte merken. Und nicht nur du. Finde ich cool, finde ich einfach cool, weil darum geht's. Unsere Ehen werden nur überleben, wenn da letztlich Gnade vor Recht ergeht. Klar hat der andere Recht, aber ich brauche jetzt Gnade und nicht, dass er recht hat oder sie. Paulus bittet, wie der Herr Jesus euch vergeben hat, so vergebt. Das ist auch der Grund, warum ich Christ bin. Jesus hört nicht auf zu vergeben. Und dafür liebe ich Jesus mehr denn je. Jesu Liebe, das ist das, was mich wertvoll macht. Jesu Liebe hilft mir, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mich nicht zu verachten. Jesus hilft mir, wieder ins Lot zu finden. Jesus hilft mir, gut zu mir zu sein. Der schlimmste Feind, den man haben kann, ist man selber. Ich merke, seitdem ich Christ bin und das wirklich glaube, dass er mich liebt, habe ich so etwas wie emotionalen Reichtum. Das ist der größte und wertvollste Reichtum, den man in dieser Welt finden kann. Emotionaler Reichtum. Weil Jesus mich liebt, weiß ich mich geliebt. Und deswegen kann ich lieben. Deswegen kann ich vergeben, nicht immer, nicht gleich. Aber ihn bitten, Herr, du musst mir jetzt helfen. Ich kann nicht mehr. Die Schauspielerin Hannelore Schroth hat mal gesagt, Liebe ist die wunderbare Gabe, einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Genau das meine ich mit Jesus zu erleben. Er sieht mich so, wie ich mich nicht sehe. Wie gesagt, es fällt mir manchmal schwer, selber zu vergeben, wenn ich Gott etwas bekannt habe. Er vergibt mir und ich mir selber nicht. Das ist furchtbar. Aber das ist, ja, das ist mein Lot. Das ist mein Herr. Das ist der, der mich liebt. Deswegen kann ich lieben. Gott vergibt. Das heißt, er entscheidet sich für mich, mich so zu sehen, wie ich noch nicht bin. Du bist das, was andere dir sagen, sagt die Soziologie. Ich würde es umgekehrt sagen. Du bist das, was dein Herr dir sagt. Und darum wünsche ich dir, dass du Jesus tief im Herzen hast, dass du ihn kennenlernst und dass er dir durch seinen guten Geist Gutes zuflüstert. Jesus nimmt mich so an, wie ich bin, obwohl ich eigentlich nicht in seine Gemeinschaft passe. Aber das ist ja die Liebe. Die Liebe nimmt den anderen so an, obwohl er es nicht verdient. Also von Jesus beziehe ich meinen Selbstwert. Jesus sieht mich, wie ich mich manchmal nicht sehen kann. Liebe, Jesu Liebe drückt ein Auge zu. Und weil ich das mit Jesus erlebe, drücke auch ich ein Auge zu und lasse Gnade vor Recht ergehen. Wobei ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass ich mehr von der Gnade als von meinem Recht lebe. Und damit komme ich zum dritten Schlüssel. E und F, ertragen, vergeben, dann kommt das Anziehen. Das ist vielleicht das, was man am wenigsten passend packen kann, aber was am wichtigsten ist. Wir haben uns alle angezogen heute Morgen, sonst wären wir so nicht da. Und da heißt es jetzt hier in diesem Vers aus dem Kolosserbrief, über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe ganz praktisch ist also ertragen und vergeben. Aber was ist dieses Band der Vollkommenheit, das alles zusammenhält? Wichtig ist mir zu sagen, dass dieses Band elastisch ist, dass es locker ist. Wer sich an diesen Jesus bindet, der wird von ihm nie zu irgendetwas gezwungen. Aber der spürt, ich bin gebunden. Das heißt, da ist jemand, der mich hält, nicht angebunden. Und bei Jesus ist viel Spielraum. Da ist echter Halt. Vor allem hält Jesus, der Herr, die Mitte, mich aus. Von ihm bin ich zuerst geliebt. Und ich sagte schon, daran hängt für mich alles. In Johannes 4, 19 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist für mich das Geheimnis der Liebe. Nur Jesus, der Herr, die Mitte, kann dir und mir geben, was dir sonst niemand geben kann. Wir sind von allen möglichen und manchmal auch unmöglichen Ängsten, Wünschen, Bedürfnissen getrieben. Und deswegen bitte erwarte nicht von deinem Partner, was nur Gott dir geben kann. Die allertiefsten Bedürfnisse kann nur der stillen, der dich geschaffen hat. Er kann das Loch im Herzen füllen. Blaise Pascal hat es sehr schön formuliert, es war ja ein ganz kluger Kopf, der Erfinder der ersten Rechenmaschine. In jedem Menschen ist dieses Vakuum, das mit nichts anderem gefüllt werden kann, als mit Gott. Das ist das Geheimnis. Solange also Gott nicht meine innere Leere füllen darf, werde ich immer klagen, dass meine Frau oder der Mann mich nicht genug liebt, achtet, unterstützt. Jesus kann und will dir geben, was du nicht hast. Ich verrate euch mal was. Manchmal sehe ich oft sogar eine hübsche Frau und merke, dass meine Gedanken spazieren gehen. Eins meiner persönlichsten Gebete ist: treuer Gott, mache mich treu. Ich erlebe das so und ich merke, das ist gut so, schön so zu beten. Und dann bete ich auch für die hübsche Frau, dass Gott sie segnet. Ich will damit nur sagen, ich glaube wirklich, das Geheimnis meiner Verbindung ist diese Beziehung zu ihm. Von dem Paulus sagt, über alles zieht die Liebe an, dieses Band der Vollkommenheit. Und ich merke, Jesus ist wirklich die Liebe in Person. Jesus erträgt mich. Jesus vergibt mir all das, ja, was nicht gut ist. Und deswegen ist das für mich ein Riesengeschenk. Ich darf Jesus anziehen. Tolstoi hat mal den Satz gesagt, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Ich möchte mit diesem Satz schließen. Jesus wohnt da, wo man ihm Raum gibt. Und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, willst du das? Willst du, dass Jesus in dir Raum hat? Wenn ja, dann lade ich dich jetzt ein. Wir wollen so eine Minute der Stille haben. Ich lade dich ein, Jesus zu sagen, was du nicht mehr ertragen kannst. Ich lade dich ein, ihn zu bitten, dich zu tragen. Ich lade dich ein, ja, dir von ihm vergeben zu lassen oder zu sagen, Herr, ich kann nicht vergeben. Das ist das Schwerste in dieser Welt. Vergebung, das ist unmenschlich. Man kann nicht vergeben. Vergebung ist übernatürlich. Aber Gott hat dir vergeben. Und er will dir helfen, zu vergeben, richtig zu vergeben. Und so, wenn du willst, darfst du bitten, Herr, komm. Komm in meine tiefsten Stellen, da wo ich so verwundet bin, wo ich noch nicht mal selber hinkomme. Komm, mach mich heil. Er kann das und er will das, wenn du willst. Ich lade ein zu einem kurzen Gebet und danach hören wir ein Lied.